Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Sommerreihe Mein eine Weltjahr, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen Ihnen die Welt ins Wohnzimmer und sprechen mit jungen Menschen aus unserer Diözese über ihr Jahr in der Welt, für die Welt, über das Motto Mitleben, Mitarbeiten, Mitbeten, über ihre Erfahrungen, den Blick von außen und was sie wieder mitgebracht haben. Ich bin Aydin Plachta und Referentin für das katholische Hilfswerk Missio und ich habe heute zwei besondere Gäste bei mir, Annalisa Werner und Paula Greiner-Bär, mit persönlichen Erfahrungen aus dem Heiligen Land, denn sie sprechen heute über ihr Jahr in Israel und Palästina. Sie waren dort über den Deutschen Verein vom Heiligen Land im Einsatz als Volontäre in Jerusalem und Bethlehem. Shalom, Chavarim.
Shalom.
Shalom.
Annalisa, du bist erst vor wenigen Tagen aus Jerusalem zurückgekehrt. Die Erfahrungen sind noch ganz frisch. Bevor wir darüber reden, magst du dich selbst ganz kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Annalisa und ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich war für ein Jahr in Jerusalem und habe dort bei Boromäerinnen gewohnt. Genau, dies ist ein Konvent in der deutschen Kolonie mitten in Jerusalem. Und ja, ich werde jetzt dann im Anschluss studieren in Marburg, Vergleichende Kulturen und Religionswissenschaften.
Wie bist du darauf gekommen, ein Jahr im Ausland zu verbringen? Was war deine Motivation?
Eigentlich wusste ich noch gar nicht so wirklich, was ich machen sollte nach dem Abi. Und da ich schon 2017 einmal in Israel-Palästina war, über den Deutschen Verein vom Heiligen Lande, hatten wir uns dann halt dazu entschlossen, den Verein vielleicht also da auch Unterstützer zu werden und haben dann immer eine Zeitschrift von denen bekommen. Und dort dürfen Freiwillige immer berichten. Und dann war das so ungefähr im Herbst, als ich in der 12. Klasse war. Und da meinten meine Eltern, ach Anna, du weißt doch eh noch nicht genau was, willst du dich nicht einfach mal spontan bewerben? Einfach nur, damit du was in der Tasche hast zur Not. Und am Anfang dachte ich so, ja, okay, kann ich ja mal machen. Hört sich ganz interessant an. Und dann hatten wir auch im Dezember ein Kennenlernseminar, das war alles online. Und da haben mich einfach unsere beiden Referentinnen, Anna und Sanna, so sehr überzeugt von der Idee, dass ich mir ganz sicher war danach, jetzt will ich das machen und ich will da unbedingt hin. Genau.
Und warum hast du dich für Jerusalem entschieden? Oder kannst du mal so ein paar Hintergründe auch zu Jerusalem sagen?
Also selber entschieden dazu habe ich mich nicht wirklich, weil man kann dort seine drei Präferenzen angeben, was man gerne machen möchte als Einsatzstellen. Die sind nämlich über das ganze Land verteilt. Genau, es war mehr oder weniger ganz Zufall, dass ich nach Jerusalem gekommen bin. Aber ich hätte mir keine bessere Stadt für mich vorstellen können. Es war perfekt, weil Jerusalem ist an sich eine so vielfältige Stadt. Also man läuft 10 Minuten und man ist in einer komplett anderen Welt. Also wir haben in der German Colony gelebt, das ist in West-Jerusalem. Das ist schon ziemlich westlich dort alles. Also da hat einem auch am Anfang die Umstellung gar nicht so schwer gefallen, weil ja, da laufen auch schon Leute auch in kurzen Klamotten rum und man hat jetzt nicht so ein Problem damit, wenn man mit T-Shirt rausgehen konnte. Aber andererseits ist man dann 10 Minuten weitergelaufen, eine halbe Stunde, und dann war man auf einmal mitten im Orient beim Damaskustor. Das war auch sehr eindrucksvoll alles.
Dankeschön. Deinen ersten Rundbrief überschreibst du mit dem Titel Your Life Will Never Be The Same. Was hat es damit auf sich?
Das ist ganz witzig. Als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, da läuft man dann ja immer so durch den Tunnel, und rechts von mir war so ein Plakat, wo genau dieser Satz drauf stand oder dieses Zitat. Und irgendwie hat mich das so das Erste, was ich von diesem Land mitbekommen habe, dieses Zitat. Und ich habe es schnell fotografiert und es hat mich vor allem in den ersten Wochen sehr geprägt und auch sehr begleitet, weil sein Leben, also es ist ein ganz anderes Leben, was man dort führt in Jerusalem. Das ist total geprägt durch die Religion, durch die anderen Kulturen, und ich glaube, das macht auch mit einem selber was. Und deswegen, glaube ich, sieht man jetzt auch vor allem im Nachhinein ganz viele Dinge ganz anders.
Wir wollen so ein bisschen weitersprechen über die drei Begriffe mit Leben, mit Arbeiten, mit Beten, und wollen als nächstes mit Leben kommen. Du warst als Volontärin im St. Charles Hospital und da leben 8 Schwestern, die sich ursprünglich um Alten- und Krankenpflege bemüht haben, später um die Beherbergung von Pilgern auch. Und heute gehört ein Kindergarten zum Pilgerhaus. Wie wurdest du hier aufgenommen? Oder haben sich die Schwestern besonders gefreut, auch dass nach anderthalb Jahren endlich wieder Volontäre kommen können?
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe jetzt auch vor allem letzten Woche noch mal sehr viel darüber nachgedacht. Das war das allererste Mal, dort anzukommen. Und wir hatten so ein großes, braunes Schultor und es hat sich geöffnet. Und wir kamen auf den Schulhof, also das ist ein Kindergartenschulhof. Und dann standen diese 8 Schwestern dort und sie haben so gestrahlt, als wir ankamen. Und wir hatten gleich das Gefühl, irgendwie in einer Familie aufgenommen zu werden. Und es hat sich auch ziemlich schnell so immer mehr bewahrheitet, sag ich mal. Weil wir hatten viele Geburtstage und die werden dort ganz besonders gefeiert, vor allem die Namenstage auch. Aber wir hatten auch einen Geburtstag relativ am Anfang von einer Schwester, Valentina, die ist 50 geworden. Und es war einfach so ein schöner Moment, weil wir wurden komplett wie in diesem Konvent, in dieser Familie aufgenommen. Und wir waren gemeinsam frühs in der Grabeskirche im Heiligengrab und hatten dort eine Messe auf Rumänisch, weil das ist die Muttersprache von Schwester Valentina. Und es war einfach so ein besonderes Gefühl, dort mit diesen Schwestern zu stehen und mit der rumänischen Gemeinde in diesem kleinen Grab. Und es hat sich einfach so familiär angefühlt. Genau, das war einfach sehr, sehr schön. Und im Generellen, also ich habe dort nicht alleine gewohnt, ich habe da noch mit 2 anderen Volontären gewohnt, Ben und Felix, das waren meine Mitfreiwilligen. Und wir 3 wurden täglich in das Leben der Schwester mit integriert. Und es war einfach sehr familiär und sehr schön.
Also habt ihr eine kleine Messe gefeiert in der Grabeskirche, direkt am Heiligen Grab. Ja, interessant. Geburtstag und Todesstätte Jesu sind eng miteinander verbunden auch. Du hast ja auch deinen eigenen Geburtstag in Jerusalem gefeiert. Du warst ein Jahr da. Wie war das für dich?
Ah, das war ein wunderschöner Tag, weil ursprünglich war geplant, dass meine Eltern zu der Zeit kommen. Das ging aber wegen Corona wieder nicht, weil die Grenzen geschlossen wurden. Und dann hatte ich irgendwie nicht so wirklich Lust, erst meinen Geburtstag zu feiern und habe das auch immer so ein bisschen nebenbei erwähnt, so, ach, ich werde irgendwie in meinem Zimmer bleiben oder so. Aber damit habe ich nicht ganz gerechnet, dass die Schwestern und vor allem auch von dem Felix sich so viel Mühe geben werden. Und wir haben den Tag gemeinsam gestartet mit einer Messe bei uns in der Kapelle und dann mit einem großen Geburtstagsfrühstück und ganz vielen Geschenken. Die Schwestern haben uns dann einen Ausflug geschenkt, den haben wir auch gleich am Tag gemacht. Das war in einer Tropfsteinhöhle, das war richtig schön. Danach waren wir noch zum Essen in einem sehr schönen Stadtteil von Jerusalem. Es liegt ein bisschen außerhalb, das heißt in Kerem. Das ist ein bisschen wie ein kleines Dorf außerhalb von Jerusalem und ganz, ganz schön. Genau, und abends durfte ich dann auch noch Freunde von mir einladen in St. Charles, die mit uns Abend gegessen haben. Und das war einfach rundum ein wunderschöner Geburtstag.
Dankeschön. Nun hast du dort auch gearbeitet, mit Arbeiten im St. Charles, was waren denn genau deine Aufgaben oder kannst du so ein bisschen auch mal über deinen Arbeitsalltag berichten?
Also ich habe die größte Zeit in unserem Kindergarten gearbeitet. Das ist ein palästinensischer Kindergarten oder christlich-palästinensischer Kindergarten für ungefähr 140 Kinder, die dorthin gehen. Der Großteil sind Mädchen, weil die werden danach die deutsche Mädchenschule, die Schmidtschule, besuchen. Und genau, ich habe dort in den Vorschulklassen gearbeitet, das erste halbe Jahr in der Watermelon Class und das zweite halbe Jahr in der Weintraubenklasse. Und das sind jeweils 30 Kinder ungefähr gewesen, glaube ich. Ja, und genau, wenn ich frühst angekommen bin, dann habe ich erst mal eine Stunde mit den Kindern gewartet, bis alle Kinder da waren, mit ihnen gespielt, gepuzzelt, all die Sachen halt. Und dann ging es um 8 für uns los mit dem Deutschunterricht. Dafür haben wir immer Kleingruppen genommen, so um die 15 Kinder. Und dann habe ich das mit Schwester Gabriela und Schwester Daniela zusammen den Deutschunterricht dann immer gemacht. Das war aber sehr spielerisch. Also wir hatten einen großen Kreis und wir haben durch Lieder und auch durch Spiele dann den Kindern versucht, die deutsche Sprache näher zu bringen. Genau. Und dann hat das ungefähr 2 Stunden gedauert. Und danach bin ich wieder mit in die Klasse und habe dann geholfen beim Ausschneiden von den Bastelsachen, Kindern beim Schreiben und Lesen gelernt, weil so, man hat jetzt im Kopf Kindergarten, aber es war mehr eine Vorschule. Das waren so meine größten Aufgaben im Kindergarten. Und später habe ich dann auch, als das Pilgerhaus wieder geöffnet habe, ab und zu auch mal mit dem Pilgerhaus mitgeholfen.
Also die Kinder haben in der Vorschule bereits Deutsch gelernt. Ich habe gelesen, auch du hast ein bisschen Arabisch gelernt. Oder hast du auch Hebräisch gelernt?
Nee, ich habe nur Arabisch gelernt. Es hat sich halt angeboten, mit palästinensischen Kindern zusammenzuarbeiten und dann, dass ich ein paar Wörter einfach kann für die Verständigung, war das ziemlich gut. Es war auch immer ganz witzig, die haben es geliebt, mich zu korrigieren, weil das habe ich ja mit ihnen im Deutschunterricht auch immer gemacht und dann konnten sie mir mal zeigen, wie das richtig half. Das hat sie immer sehr gefreut, das war total niedlich. Genau, und Hebräisch habe ich jetzt im Alltag nicht, es ist so ein paar Wörter aufgegriffen, aber ich könnte mich jetzt mit niemandem auf Hebräisch unterhalten.
Hast du noch so einen arabischen Satz, den du sehr häufig verwendet hast?
Darüber habe ich schon nachgedacht. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich Anna Bohebek Kamam, also ich habe dich auch lieb, weil ganz oft kamen die Kinder zu mir an und haben mich gedrückt und haben mir gesagt, dass sie mich lieb haben auf Arabisch und dann habe ich denen halt darauf geantwortet.
Schön. Vielen Dank. Das Thema mit Beten. Du warst in Israel und hast biblische Orte besucht, die Taufstelle Jesu am Jordan, hast du geschrieben, Jericho und Tapka, den Ort der Brotvermehrung am See Genezareth, wo auch das Wirken Jesu begann, wo er seine Jünger berufen hat, wo er die Bergpredigt gehalten hat, das Vaterunser gelehrt hat. War das was Besonderes für dich, am Ort der biblischen Geschehen zu sein? Oder ging etwas Besonderes von diesen Orten auch aus?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist schon ein sehr besonderes Gefühl, wenn man sich dann auch bewusst macht, wenn man gerade da steht, dass hier etwas Heiliges passiert ist. Und für mich besonders war das, als ich in dieser Grabeskirche diese Messe hatte, was ich schon erwähnt hatte. Da für mich, das war wirklich sehr berührend im Herz, im Herzen, tief im Herzen, dass man gemerkt hat, wow, das ist gerade was ganz Besonderes, weil hier liegt Jesus oder hier wurde Jesus hingelegt, das ist sein Grab. Das fand ich vor allem sehr eindrucksvoll. Aber auch an allen anderen Städten, also Tapka vor allem auch, das ist so ein beruhigender und wohlfühlender Ort, wenn man dort sitzt am Seerand auf den Stein und guckt auf den See Genezareth. Das ist ein unglaubliches Gefühl und man fühlt sich wirklich, als wäre man zu Hause dann auch.
Du hast ja ein ganzes Jahr in Israel verbracht und sicherlich auch Festtage, christliche Festtage miterlebt. Du schreibst von der Palmsonntagsprozession oder von Advent und Weihnachten. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das gewesen ist?
Ja, also vor allem Weihnachten und Adventszeit war für mich am Anfang ganz schwer, weil das wird dort unten halt nicht wirklich gefeiert. Das sind nur 2% der Bevölkerung Christen und deswegen stellt halt jetzt Weihnachten kein großes Fest dort dar. Zudem waren auch jetzt keine Pilgergruppen da, dass man hätte auch irgendwie noch mehr zelebrieren müssen. Aber dafür war es für uns im St. Charles ganz besonders. Also wir haben schon ganz früh angefangen, alles zu schmücken. Die beiden Jungs, also meine 2 Mitvolontäre, haben bei uns Bäume gefällt und haben die dann bei uns in der Kapelle aufgestellt. Und dann haben die alles zusammen geschmückt. Und es war einfach doch irgendwann das Gefühl von, okay, jetzt kommt was. Das ist die Vorbereitungszeit. Dafür war aber auch ein ganz großes anderes Fest im Judentum. Und zwar Chanukka, das war kurz bevor Weihnachten stattfand. Und Chanukka, ich glaube, jeder kennt vielleicht diesen Leuchter mit diesen 8 Armen. Und da wird jeden Abend auch ein Licht angezündet. Und da merkt man auch vielleicht ein bisschen eine Parallele zu unserem Adventskranz. Und es war auf alle Fälle auch dann sehr schön, das mitzubekommen, weil dadurch waren trotzdem überall Lichter. Und vor allem abends durch die Altstadt, wenn man dann in Chanukka da langgelaufen ist, dann hat man schon immer so das Gefühl gehabt, hier passiert gerade gleich irgendwas richtig Tolles. Und dann hat man schon Gesänge gehört und man geht durch die Altstadt und dann tanzen so viele Menschen vor einem. Und es ist total eindrucksvoll, das zu sehen und sich anzugucken, was ganz anders ist, als wir vielleicht jetzt unsere besinnliche Weihnachtszeit haben, sondern es wird da eher gefeiert richtig. Und es war aber auch total interessant. Und dann genau an Weihnachten selber, da waren wir erst bei uns in der Messe im St. Charles und dann sind wir danach nachts um 2 mit den Benediktinern von der Domitio nach Bethlehem gelaufen. Und das war auch ein total schönes Erlebnis, weil da haben auch ganz viele andere Volontäre mitgemacht. Und das ist eigentlich ein 2-stündiger Spaziergang gewesen. Es war jetzt nicht so irgendwie, ich dachte irgendwie, wir müssen jetzt gleich total wandern, aber es war total entspannt und total schön. Und dann waren wir frühs in der Geburtskirche, ich glaube um 5 sind wir angekommen ungefähr. Ja, wir haben noch ein bisschen länger gebraucht. Und dann saßen wir da unten in so einer kleinen Kapelle. Das war mitten in Stein gehauen, eine Kapelle. Und dann haben wir da früh eine Morgenandacht gehalten. Das war auch wunderschön. Genau. Dann an Ostern. Das war auch sehr, sehr interessant, weil da kamen dann schon wieder Pilgergruppen kommen und es war generell, die ganze Altstadt war voller Menschen. Und an Ostern generell war auch ein bisschen diese Parallele, dass gerade Ramadan war und auch noch Pessach. Das sind also drei sehr hohe Feiertage in den drei Religionen, die in der Stadt halt dominieren. Und deswegen war das auch total besonders, weil irgendwie an jeder Ecke konnte man was sehen und in jeder Ecke war was los. Man hat natürlich aber auch gemerkt, dass die Spannungen sehr hoch waren. Das hat man schon doch auch gesehen, dass viel mehr Militärpräsenz da war. Genau, und das hat man auf alle Fälle auch mitbekommen. Aber Ostern an sich war wirklich toll, weil es wurden ganz viele Sachen angeboten. Die Palmsonntagsprozession, die total riesig ist, wo man dann vom Ölberg runter bis in die St. Anna-Kirche, das ist in der Altstadt, durchs Löwentor mit so riesengroßen Palmwedeln läuft. Und natürlich mussten wir uns auch einkaufen, weil die kleinen Kinder haben sich so gefreut, wenn man dann ein Palmwedel von ihnen gekauft hat. Und genau, überall waren dann Leute, die gesungen haben und getrommelt haben. Und es war einfach ein total schönes Gefühl von Gemeinschaft, wenn man dann runterläuft auf den Blick auf die Altstadt. Ja, es war wirklich toll. Und an Ostern selber waren wir dann gar nicht so groß unterwegs. Wir waren dann nur im St. Charles bei uns und haben da mit den Schwestern zusammen Ostern gefeiert.
Da hast du ein ganz besonderes Ostern auch erlebt, denn dass diese drei Feste zusammenfallen, das kommt meines Wissens nur alle 10 Jahre vor. Ne?
Ja.
Und dann eine Woche nach dem christlich-katholischen, evangelischen Osterfest ja noch das christlich-orthodoxe Lichterfest, auch mit Zentrum in der Grabeskirche. Da war die Hauptstadt bestimmt auch nochmal voll. Du sagtest, deswegen warst du auf der Stadtmauer unterwegs.
Genau. Ja, ich hatte da gerade Besuch von einer Freundin und wir sind durch die Altstadt gelaufen und ich hatte das irgendwie nicht ganz auf dem Schirm. Und wir sind gar nicht erst überhaupt in die Altstadt reingekommen, weil es so viele Menschen überall waren. Und es war total viel los und überall sind Leute mit Kerzen umhergelaufen. Und dann haben wir es irgendwann doch geschafft, in die Altstadt reinzukommen. Und dass wir beide einfach ein bisschen erschlagen waren von den ganzen Menschenmassen, die da auf einmal umhergelaufen sind mit ihren Kerzen, haben wir uns dann entschieden, doch vielleicht auf die Stadtmauer zu gehen und dann einfach von oben mal das Ganze anzugucken. Und das war dann auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Und das war auch sehr schön.
Ich fand das sehr interessant, als ich das in deinem Bericht gelesen habe, denn auch ich selber war an diesem Tag auf der Stadtmauer unterwegs. Vielleicht haben wir uns da ja gesehen.
Ach, das ist ja witzig.
Ohne uns zu kennen, aber nur am Rande. Ich war selber mit einer Gruppe da. Wir können das sehr gut nachvollziehen, welche unglaubliche Stimmung auch in der Stadt war. Ja. Oder wie auch eine Feierkultur zu erleben war, die ich gar nicht auch zum Beispiel orthodoxen Juden zugetraut hätte. Es war sehr interessant, das mal in Kombination zu erleben. Aber gerade weil diese verschiedenen Religionen auch auf so engem Raum zusammenkommen, gibt es ja auch immer wieder Ausschreitungen, Konflikte, Interessenskonflikte. Hast du das in deiner Zeit auch mal erlebt oder was sind denn da eigentlich die Hintergründe? Magst du dazu mal etwas sagen?
Ja klar, also an sich muss man sich halt vorstellen, das ist ein Land, wo zwei Völker sich zu Hause fühlen. Und das ist halt ein bisschen kompliziert, weil klar, wen will man jetzt wie was recht machen? Also ich selber würde auch da niemals sagen, dass ich mir das Recht rausnehme, zu sagen, diese Parteien haben Recht und diese Parteien Recht. Das ist ganz schwierig auch, wenn man das ja da ist und sehr viel mitbekommt. Vor allem, wir haben halt in einem israelischen Gebiet gewohnt, West-Jerusalem, haben aber mit Palästinensern zusammengearbeitet. Und dadurch war es halt auch immer ein bisschen in einem selber drinne. So, manchmal hat man das Gefühl, okay, was ist jetzt richtig und was nicht? Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man das gar nicht selber entscheiden muss, was ist richtig und was nicht, weil ich habe jetzt nicht, oder ich sehe selber als Nicht-Einheimische, dass ich mir da jetzt unbedingt eine Meinung bilden müsste. Aber auf alle Fälle habe ich auch mitbekommen, dass was passiert ist. Zum Beispiel vor allem während Ramadan ist ziemlich viel auf dem Tempelberg passiert, da hat man schon öfters gehört, dass da Schüsse gefallen sind. Was mich sehr betroffen hat, dass in der Al-Aqsa-Moschee geschossen wurde und wir haben kurz danach, standen wir in einem Aussichtspunkt und haben auf die Al-Aqsa-Moschee geblickt und haben gesehen, dass da Löcher in den Scheiben waren. Und das hat dann auf einmal, das, was man nur hört, kriegt man dann auf einmal, sieht man dann auch auf einmal. Und das war für mich sehr, ja, irgendwie bedrückend auch, muss ich sagen. Vor allem auch, als wir in Hebron waren, haben wir auch das ziemlich stark mitbekommen, denn Hebron ist eine Stadt, wo, also die liegt in der Westbank, in Palästina in dem Sinne. Und dort sind aber in Hebron israelische Siedlungen und die sind völkerrechtlich illegal. Und dann kriegt man auf einmal diese Präsenz doch schon sehr stark mit, dass auf einmal mitten auf der Straße dann Checkpoints sind oder irgendwelche Mauern. Die Militärpräsenz ist auch ganz, ganz hoch dort. Und wir sind unten durch den Markt gelaufen in der Altstadt und über uns waren Gitter. Und also wir waren auf der palästinensischen Seite von Hebron unterwegs. Und dann haben wir über den Gittern zum Beispiel Wachtürme gesehen oder israelische Flaggen. Und das ist dann schon irgendwo ein Gefühl von, okay, also für mich ist es gerade nur ein Ausflug und ich kann ein paar Stunden wieder zu Hause sein. Für manche Menschen stellt das aber die Lebensrealität dar. Und es hat mich irgendwie sehr bedrückt, muss ich auch sagen. Also es ist nicht immer alles sehr einfach dort gewesen.
Zum Konflikt schreibst du ja in deinem Rundbrief, man lernt schnell, wenn es angebracht ist, die Wahrheit zu sagen oder doch lieber eine Notlüge zu erzählen. So ähnlich verhält es sich auch mit der Geschichte über das Land. Gibt es verschiedene Wahrheiten?
Das ist ein Zitat aus meinem ersten Rundbrief, da habe ich auch selber noch gar nicht so viel wahrscheinlich gewusst oder auch gar nicht so bewusst wahrgenommen auch. Aber ich meinte vor allem damit, man wird, wenn man Leute kennenlernt, schnell gefragt, ach, hast du schon Hebräisch gelernt oder ach, hast du schon Arabisch gelernt, je nachdem, mit welcher Partei man sich jetzt mal spricht. Und es war manchmal ein bisschen schwer, weil ich wollte jetzt nicht irgendwelchen Israelis gleich sagen, die ich abends irgendwo getroffen habe und vielleicht mit denen wollte ich aber noch gemütlich irgendwo in der Bar sitzen und gleich sagen, ja, ich habe schon Arabisch gelernt und ich arbeite auch mit palästinensischen Kindern zusammen, weil man schon mitbekommen hat, dass dann manchmal negative Reaktionen auf sowas kamen, wenn zum Beispiel andere Volontäre davon berichtet haben. Und deswegen habe ich dann manchmal halt einfach gesagt, nee, ich habe es noch nicht geschafft oder genau, habe das halt einfach ein bisschen umgangen mit dem Ganzen. Und das mit den Wahrheiten über das Land, mit der Geschichte über das Land, das ist halt so, das halt kommt also immer ganz drauf an, welche Person dir gerade was erzählt. Also man muss auch immer im Hinterkopf haben, das sind halt Menschen, die von Geburt an geprägt wurden von ihren Großeltern und von ihren Eltern, von ihren Vorfahren. Und die daher deshalb vielleicht auch eine ganz andere Realität sehen, als wie sie zum Beispiel sehen, über wie das Land Israel zum Beispiel auch entstanden ist.
Es gibt ja auch Bemühungen im Heiligen Land für die Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ist dir das auch begegnet oder verschiedene Organisationen, die sich dafür stark machen?
Also wir hatten Anfang Dezember ein Volontärstreffen von der Deutschen Botschaft organisiert bekommen. Und dort hatten sie so eine Organisation, die heißt MEET, eingeladen. Und das ist eine Begegnungsorganisation, oder ja, die versuchen, eine Begegnungsstätte zu sein für Israelis und Palästinenser. Aber mit dem Hintergrund, dass sie über technische Probleme reden. Oder ich glaube, sie machen auch, oder sie entwickeln auch Sachen teilweise. Ich habe das nicht mehr ganz so im Kopf. Und darüber, dass sie was zusammenarbeiten, versuchen sie ja die Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern so ein bisschen besser hinzubekommen.
Was wünschst du den Menschen im Heiligen Land?
Dass sie ihren Frieden mit sich selber finden.
Dankeschön. Paula, Merhaba oder Salam Aleikum Shalom auf Arabisch. Magst du dich vielleicht zuerst auch ganz kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Paula Krenner-Bär und bin jetzt aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Erfurt, habe Theologie studiert und auf dem Weg zum Theologiestudium habe ich noch einen kleinen Abstecher über meinen Freiwilligendienst in Israel gemacht nach dem Abitur und war da in der Zeit an der Bethlehemer Universität.
Du warst in Bethlehem. Wieso Bethlehem? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Also auch zur Bedeutung des Namens oder Hintergründe der Stadt?
Ja, wieso Bethlehem? Die Frage habe ich mich damals, als der Anruf kam, auch gestellt. Weil ich hatte mich eigentlich für ganz andere Stellen beworben. Annalisa hat es ja vorhin schon gesagt, dass man eigentlich 3 Wunschstellen angibt und Bethlehem stand gar nicht drauf. Und ich wollte auch eigentlich lieber nach Jerusalem oder auch nach Tabgha. Und dann kam eben der Anruf von der damaligen Referentin und hat gefragt, hier Paula, kannst du dir nicht auch vorstellen, nach Bethlehem zu gehen? Und mein erster Gedanke war so, oh Gott, bitte nicht Bethlehem. Ich war 2013 schon mal mit einer Pilgergruppe dort und mein Eindruck von Bethlehem war, es stinkt, es ist dreckig und es liegen tote Katzen am Straßenrand. Und dieses Bild hatte ich im Kopf und dann dachte ich so, oh Gott, wenn du jetzt absagst und sagst, du gehst nicht nach Bethlehem, vielleicht wird es dann gar nichts. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen und wollte der Stadt gerne eine zweite Chance geben. Und die habe ich dann genutzt.
Und jetzt warst du ein Jahr in Bethlehem.
Und jetzt war ich ein Jahr
und zum Thema Mitarbeiten. Wo warst du da genau? Und was hast du da gemacht?
Genau, also ich war eben an der katholischen Universität in Bethlehem, die 1973 von den De La Salle-Brüdern, also von einer Schulbrüderschaft eigentlich aus Amerika stammt, gegründet worden ist und auch unter päpstlicher Schirmherrschaft steht, also damals unter Papst Paul VI. Und eben bis heute in enger Verbundenheit auch zum Vatikan. Und auch wenn es, ich betone das mit der katholischen Universität so, weil 70% der Studierenden Muslime sind und eben nur 30% Christen und von diesen 30% Christen nur in Anführungszeichen 2% Katholiken. Und das funktioniert aber wunderbar. Also das ist ein total tolles Miteinander auf dem Campus und wenn Besuchergruppen da waren, was auch zu meinen Aufgaben gehört hat, dass ich die rumführe, dass ich den Campus zeige, die verschiedenen Fakultäten, dann kam ganz oft die Frage, ja, wie funktioniert das hier mit dem religiösen Zusammenleben? Und da ging es nicht drum, oder das haben die Studierenden ganz oft geantwortet, es geht nicht drum, Muslima, Muslim oder Christ zu sein, sondern die identifizieren sich ganz stark darüber, dass sie Palästinenser und Palästinenserinnen sind. Und das ist das, was dann die Gemeinschaft an der Uni auch trägt.
Und was waren an der Uni genau deine Aufgaben?
Genau, also unter anderem, das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, dass ich Besuchergruppen, Pilgergruppen geführt habe, wenn die kamen, sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig. Ich war da natürlich eher für die deutschsprachigen Gruppen zuständig. Es waren ganz unterschiedliche von der Europäischen Bischofskonferenzdelegation oder auch aus Münster oder von verschiedenen Hochschulgemeinden eben auch Pilgergruppen in den Semesterferien, die da waren. Genau, und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten war ich eher im Büro, habe die deutsche Webseite der Uni mitbetreut, habe bei verschiedenen universitätsinternen Veranstaltungen Fotos gemacht und Artikel geschrieben, Beiträge geschrieben. Und eben auch, wenn Förderinnen oder Förderer kamen, zum Beispiel auch aus der Schweiz oder weltweit, dann habe ich die eben bei ihren Besuchen, bei den Tagen, die sie auf dem Campus verbracht haben, begleitet.
Ich habe auf deinen Fotos auch erkannt, Joachim Gauck und Thomas Gottschall, kann das sein? Muss man dafür extra nach Israel fahren?
Ja, muss man vielleicht nicht. Die kann man natürlich auch gut in Deutschland treffen. Genau, und die habe ich tatsächlich auch nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem beide getroffen, also in der Domitio-Abtei, beide im Advent, wenn ich mich richtig erinnere, damals 2015. Joachim Gauck war aus diplomatischen Gründen da, aber auch um Urlaub zu machen im Advent. Und Thomas Gottschalk war eigentlich auch auf einer privaten Reise unterwegs und die Brüder aus der Domitio haben ihn damals eingeladen, aber nicht sein damals aktuell erschienenes Buch, seine Biografie eben vorstellen will. Und so kam dann die Begegnung.
Ja. Das ist halt ein Land der Begegnung.
Auf jeden Fall.
Und jetzt habe ich auch gelesen, du hast nebenbei auch andere Dinge immer mal gemacht. Du warst mal bei einer Olivenernte oder hast auch mal soziale Projekte besucht und dich da ein bisschen mit beteiligt. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
Ja, total gerne. Also das war wirklich auch eine sehr schöne Erfahrung in Emmaus Kubebe. Das ist ein bisschen nördlich von Jerusalem, eines der Emmause. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Plural ist, aber wo man sagt, vielleicht war das der Ort Emmaus, wo ja, das, was wir heute Ostermontag feiern, vielleicht geschehen sein könnte. In Emmaus Kubebe gibt es auch durch den deutschen Verein gefördert eine Pflegeeinrichtung für Frauen, also ein Alten- und Pflegezentrum, die eben auch Olivenhaine bewirtschaften und da im Herbst oder im Spätsommer eine große Olivenernte veranstalten. Und da ich unglaublich gerne Oliven esse, war das natürlich eine tolle Erfahrung, da dabei zu sein. Und ich habe damals in meinem Brief auch geschrieben, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte oder nicht gedacht hätte, wie viel Schweiß in so einem Olivenglas dann am Ende steckt. Genau, und die Pflegestation habe ich ja auch angesprochen, wo eben hauptsächlich arabische Frauen, christliche Frauen, Muslime betreut werden in unterschiedlichen Pflegegraden, Pflegestufen, auch in unterschiedlichen Altersstrukturen. Und das Schöne ist, dass diese Pflegestation auch mit einer Pflegeschule zusammenarbeitet und diese Pflegeschule wiederum mit der Bethlehem-Universität kooperiert, beziehungsweise die Pflegeschule in Emmaus ist eben an die Uni in Bethlehem angeschlossen, worüber ich eben auch durch die normale Arbeit mit denen auch immer wieder zu tun hatte. Und da war ich immer sehr gern, weil das ein sehr herzlicher Ort ist einfach.
Dankeschön. zum Stichwort Mitleben. Du hast ja in einem Jahr aufenthaltssicher Menschen kennengelernt, die dir ans Herz gewachsen sind. Wer war das? Und ja, wie gehen die Menschen, die vor Ort immer leben, mit der Situation, mit den Konflikten auch um?
Ja, wie geht man damit um? Das ist wirklich eine gute Frage. Also vielleicht erst zu den Freundschaften, die bis heute auch bestehen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Das ist zum einen meine Arabischlehrerin. Also ich habe dort auch in Bethlehem Arabisch gelernt von einer Frau, die selber an einer deutschsprachigen Schule Englisch und Arabisch unterrichtet hat. Und hatte ich zweimal die Woche im Unterricht, und zu ihr und zu ihrer ganzen Familie. Ihre Schwiegertochter hat auch bei mir im Büro gearbeitet und so. Also sehr enge Beziehungen, die bis heute bestehen. Und auch mit dem Taxifahrer hat man in Bethlehem einfach eine Freundschaft, eine gute Beziehung. Wir schreiben heute immer noch über die sozialen Medien, wie es seinen Kindern geht. Und er schickt mir Fotos und das ist einfach total schön. Und das prägt es. Ich glaube, hat dieses Jahr sehr geprägt, auch nachhaltig. Und auch von der Uni habe ich eine Studierende, oder jetzt ist sie fertig mit dem Studium, da hat sie mir auch Bilder von ihrer Graduation geschickt, die jetzt gern auch mal nach Deutschland kommen will. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann natürlich auch treffen. Also auch zu der habe ich noch sehr guten Kontakt. Und ja, wie die mit dem Konflikt oder mit der Situation umgehen. Ich habe in meinem Jahr irgendwie so eine Müdigkeit festgestellt. Also Man hat Probleme mit dem israelischen Staat als Palästinenser weil, wie Annalisa auch gesagt hat, zwei Völker in einem Land, die beide dieses Land für sich beanspruchen, aber es ist auch eine gewisse Müdigkeit da oder auch eine Abgeschlagenheit, immer wieder in diesen Konflikt hineinzugehen, und beide Seiten sagen irgendwie, ja, wir wollen doch eigentlich nur in Frieden leben. Und es ist ein bisschen auch erschreckend irgendwo, dass das zum Alltag dazugehört und dass dieses im Konfliktleben alltäglich ist.
Was mich noch interessieren würde, Paula, wenn man jetzt in Palästina und der Westbank lebt, was hat man da für einen Blick auf Israel und Jerusalem? Oder eine andere Frage noch, die sich bezieht auf dein Zitat, was du geschrieben hast in einem deiner Rundbriefe: Leider muss ich mich manchmal bemühen, den Glauben an das Heilige Land nicht zu verlieren. Was hast du damit gemeint?
Ja, also das Heilige Land, was bei uns ja häufig so chlorreich dargestellt wird, durch biblische Texte, durch Lieder, ein Haus voll Glorie schauet, und dann steht man da und hört von Anschlägen, von Messerattacken, die passiert sind zwischen Palästinensern und Israelis, wo man einfach dasteht, auch als Fremde, als Deutsche auch, und sich denkt, meine Güte, warum lernen wir da nichts draus? Und mit Blick aus Bethlehem dann, ich war oft auch in Jerusalem, ich bin eigentlich jedes Wochenende mit dem Bus auch nach Jerusalem gefahren, über die Grenze, über einen Checkpoint musste ich immer. Es ist beschämend einfach, wenn man abgetastet wird, wenn man untersucht wird, ob man Waffen dabei hat, weil einfach so ein grundlegendes Misstrauen da ist. Und ich als Deutsche saß dann dazwischen. Ich musste nicht aus dem Bus aussteigen und kontrolliert werden. Bei mir hat es einfach gereicht, einen deutschen Pass hochzuzeigen, und das war mein Freifahrtsschein. Und also ich habe mich dann selber auch immer sehr unwohl gefühlt. Am Anfang habe ich auch den Fehler gemacht, tatsächlich in diesem Unwohlsein, und bin mit ausgestiegen. Da habe ich dann Ärger bekommen, so nach dem Motto, was soll ich hier draußen, ich bin doch Deutsche. Und das sind Bilder, die prägen und also die mich unglaublich geprägt haben und die für die Menschen da Alltag sind und mit dem die einfach leben und in permanenter Anspannung, was passiert, wenn in so einer Kontrolle irgendwas mal falsch läuft. Mhm.
Hat das vielleicht dein Mitbeten beeinflusst? Wie konntest du deine eigene Spiritualität leben?
Ob es meine Spiritualität verändert hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr viel tiefer geprägt, gerade wenn man an den Orten dieses Glaubens, an den Wurzeln wirklich ist, die Orte erlebt, die Menschen da erlebt. Diesen tiefen Glauben auch, weil wir das eben auch mit dem Zitat hatten, man verliert manchmal den Blick für das Heilige, wenn man an diesen Orten dann konkret ist und auch die Leute beobachtet, was es für sie bedeutet, da an den Orten zu sein. Das ist einfach unglaublich faszinierend und das macht auch was mit einem. Also wenn ich heute manchmal so Diskussionen, gerade auch im Synodalen Weg und so um den Heiligen Geist höre, dann denke ich mir an diesen Orten. Ich glaube, ich habe an keinem Ort so sehr den Heiligen Geist gespürt wie vielleicht in der Grabeskirche. Und das prägt, und das hat auch mein Studium einfach dann, das Theologiestudium, total geprägt. Ich saß die ersten Wochen in den Vorlesungen, ich hatte nur Kopfkino. Also ich hatte immer diese Orte vor Augen, die Begegnung mit den Menschen da. Und von daher vielleicht die eigene Spiritualität durch, ja, vielleicht die im wahrsten Sinne des Wortes spirituellen Erfahrungen, aber dann eben auch die Prägung für das Studium mit den Bildern im Kopf.
Du hast in der Folge dann Theologie studiert und sogar eine Abschlussarbeit geschrieben im Neuen Testament zum Thema Wo ist der neugeborene König der Juden? Matthäus 2,2. Und hier Orte und Räume in der matthäischen Kindheitserzählung untersucht. Dafür wurdest du sogar mit dem Förderpreis der katholischen Fakultät der Universität ausgezeichnet. Wie viel hat das mit deiner Zeit in Bethlehem zu tun? Muss ich wahrscheinlich auch gar nicht fragen, erschließt sich ein bisschen selbst. Aber was bewegt dich da noch heute? Oder wie betrachtest du das auch mit ein bisschen Abstand? Es ist ja jetzt schon ein bisschen auch her.
Ja, also dass es mich geprägt hat und dass Bethlehem irgendwie vorkommen musste, war naheliegend. Gerade das Matthäusevangelium hat mich in der Zeit auch sehr begleitet. Also, weil wir ja vorhin auch schon über den Berg der Seligpreisung und die Bergpredigt gesprochen haben, die ja nun mal im Matthäusevangelium auch zu lesen ist oder von der auch Matthäus berichtet. Und neben Lukas eben, das auch das einzige Evangelium mit der Kindheitserzählung ist. Und ich war an diesem Ort, wo vermutlich, man muss das natürlich immer auch in Anführungsstrichen sehen, dieses Wunder passiert ist, dass eben der Messias auf die Welt gekommen ist. Und ja, das wollte ich einfach irgendwie gern auch aufgreifen in meiner Abschlussarbeit. Und so ist es dann dazu gekommen. Ich wollte gern geografisch arbeiten, weil ich geografisch einfach Israel auch total faszinierend finde, dass es zu den Orten, die dann sehr geografisch gemeint war, auch soziale Räume mit hinzugekommen sind. Das hat dann so die Arbeitsdynamik irgendwie ergeben. Aber genau, also da war auf jeden Fall die Verbindung oder der Wunsch, das aufzugreifen, mitzunehmen, sehr, sehr groß.
Dankeschön. Darf ich fragen, was hast du mit dem Preisgeld gemacht?
Das Preisgeld habe ich zum einen für eine mögliche nächste Israel-Reise zur Seite getan. Und logisch. Und den Rest habe ich jetzt in meine weiteren Projekte an der Uni investiert.
Danke, Paula. Annalisa, Israel, besonders Jerusalem, ist ja ein Ort, an dem das jüdische Leben das Stadtbild prägt und wo man wie an keinem Ort der Welt auch orthodoxen Juden begegnet, die als Juden auch deutlich erkennbar sind. Du hast die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Wird man da auch als Deutsche mit der eigenen Geschichte konfrontiert und mit diesem dunklen Teil unserer Geschichte? Wie war das für dich, von außen, aus einem anderen Land heraus, das zu betrachten?
Ja, also es war ein sehr, sehr schwerer Tag. Und ich war zweimal innerhalb von 2 Wochen dort. Und deswegen war das halt beim ersten Mal, es ist sehr, sehr bedrückend. Also man kommt rein und man kann alles lesen. Das hat mich so, ich habe mich so daran gewöhnt, durch die Straßen zu gehen und ich kann nicht verstehen, was da steht. Du kommst nach Yad Vashem und du kannst auf einmal alles lesen. Also es war einfach total ein komisches Gefühl, da durchzugehen und so viele Propagandaplakate zu sehen oder auch Spiele mit dem Hintergrund für Kinder, dass sie auch schon gegen das jüdische Volk hetzen. Und das war für mich sehr, sehr beklemmend, dass man auf einmal, man sieht diese Sachen teilweise Originale und also nicht häufig musste ich wirklich schlucken und ich habe mich wirklich auch sehr geschämt, dann Deutsch zu sprechen. Weil man einfach das Gefühl hat, das ist ein Teil unserer Geschichte und nicht ich bin dafür verantwortlich, aber teilweise sicherlich auch meine Vorfahren. Und als ich das zweite Mal da war, habe ich mir dann teilweise ein bisschen Zeit genommen, weil es ist ein sehr, sehr großes Museum. Und man sieht sehr viel, deswegen das erste Mal geht man ja durch. Und ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal habe ich eher so Sinneseindrücke wahrgenommen. Es wird auch mit sehr viel Bildern und sehr viel Musik auch gearbeitet. Und beim zweiten Mal habe ich ihn wirklich durchgegangen und habe mir teilweise Sachen nochmal in Ruhe durchgelesen, die mich dann sehr beschäftigt haben und mir auch für nochmal Einzelgeschichten und ja, Biografien auch von Menschen, die Überlebende sind oder waren, durchgelesen. Und es war auch sehr, sehr interessant, dann nochmal zu sehen und nochmal mit einem anderen Blick hinzugehen.
Ja, mit dieser und mit anderen Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben, bist du erst vor ganz wenigen Tagen hier angekommen und schreibst in deinen Rundbriefen, dass du dich in Israel mit deiner Kurzform Anna nennen lassen hast und dass du mit Annalisa heute jemanden verbindest, der du vor deinem Auslandsjahr gewesen bist. Anna, wer bist du jetzt?
Ich bin sowohl Anna als auch Annalisa. Aber es war einfach für mich leichter, dort zu sagen, ich bin Anna, weil das war auch für die Kinder vor allem auch und für Leute dort schneller zu verstehen. Weil Anna auf Arabisch heißt auch ich. Und das fanden die Kinder noch am Anfang ganz witzig. Ja, aber ich fand das super komisch, als dann auf einmal meine Familie mich besucht hatten und meine Freunde auch. Und dann haben sie mich Annalisa genannt und ich habe gemerkt, ich bin klar noch die gleiche Person. Ich habe mich nicht komplett verändert, aber vor allem auch jetzt, als ich hierher gekommen bin, ich merke, es hat was mit mir gemacht. Alles ist irgendwie anders und auch doch irgendwie ist alles gleich. Und der größte Teil, der anders ist, das bin ich selber.
Es gibt ein Sprichwort, das heißt, reise nur so schnell, dass deine Seele nachkommen kann. Bist du überhaupt hier schon angekommen?
Nein, noch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Das ist noch total verrückt. Meine Freunde reisen jetzt auch langsam alle aus und ich habe jedes Mal mit wieder diesen Schmerz, wenn ich die Bilder sehe vom Flughafen. Ich kann ihn sehr gut fühlen.
Und was hast du als erstes getan, als du zu Hause warst?
Meine Oma und Opa besucht, weil mein Opa Geburtstag hatte.
Und wie geht's für dich jetzt weiter?
Genau, ich hatte schon erzählt, ich werde dann jetzt in Marburg im Oktober anfangen, vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften zu studieren. Sicherlich auch merkt man, dass das Land mich irgendwo geprägt hat und auch dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass ich das vorher getan hätte. Genau, und bis dahin werde ich jetzt erstmal Freunde, Familie besuchen, gemeinsame Zeit verbringen, die wir das ja nicht hatten.
Zum Abschluss. Eine der Fragen, was können wir von den Menschen aus dem Heiligen Land lernen? Was hast du selbst gelernt oder hast du eine Botschaft, ein finales Statement aus unserem Gespräch, was du jetzt noch sagen möchtest, Annalisa?
Ich würde jedem raten, der noch nicht dort war, selber hinzufahren und seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen in dem Abenteuer Israel-Palästina zu machen.
Und eine Frage an euch beide. Würdet ihr es wieder tun?
Auf jeden Fall.
Ja, 110%.
Paula, du nutzt in deinem letzten Rundbrief ein Zitat von Abt Gregori zu seinem Rücktritt als Abt der Domitio, in dem er sagt, Jerusalem, eine Stadt, die täglich küsst und beißt. Kann man deine Zeit im Heiligen Land so zusammenfassen?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin Gott sei Dank ganz, ganz viel geküsst worden. Und ja, also weil man einfach mit unglaublich tollen, herzlichen Menschen auf allen Seiten, in allen Einrichtungen zusammenkommt, in strahlende Augen schaut, eine Herzlichkeit und Gastfreundschaft erlebt, die ich so aus unseren Kreisen hier auch nicht erlebt habe, wo einfach die Familie ganz, ganz groß geschätzt wird und auf der anderen Seite eben die angesprochenen Konflikte zwischen den abrahamitischen Religionen am Damaskustor, an der Klagemauer und man steht als Christin dazwischen an diesen für uns und für alle Religionen so bedeutenden Orte und man fragt sich einfach, warum kann das nicht in Frieden passieren? Und das ist das, was beißt.
Hast du noch eine besondere Geschichte zum Abschluss? Vielleicht eine positive Begegnung?
Ja, tatsächlich, das war relativ am Ende meines Aufenthaltes, bin ich auch so bisschen reumütig schon, dass es bald vorbei ist, durch die Altstadt gelaufen und dann an einem der Tore, am Jaffa-Tor, hat mich eine muslimische Familie angesprochen, ob ich nicht von ihnen ein Foto machen kann. Ich glaube, die waren auch gar nicht aus Israel oder Palästina. Und sie wollten eben gerne ein Foto. Und ich war gerade dabei, schon mit deren Handy das zu machen. Und da kam ein jüdischer junger Mann und meinte, ja, stell dich doch dazu, ich mache das Foto, ist gar kein Problem. So, und die muslimische Familie ist so ein bisschen skeptisch, so, warum, was mischt er sich jetzt ein, so nach dem Motto. Und dann hat er ganz viele Fotos gemacht, ja, und guck mal, ob das so passt und so. Und ich stand halt mit dieser muslimischen Familie da und gleich so Arm um mich gelegt und alles. Und es war total schön. Und dann ist der jüdische Mann weitergegangen und dann fragte mich die Muslima, die Mutter, ja, du bist doch aber Christin, so nach dem Motto, habe ich an deinem Kreuz um den Hals erkannt. Ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und der Gott unserer drei Religionen möge mit dir sein. Und das war so der, glaube ich, das Abschlusswort, auch was ich für das Jahr gebraucht habe.
Paula, Annalisa, schön, dass ihr da wart. Shukran Chassilan, vielen Dank auf Arabisch, Yalla bai und Shalom. Danke für das Gespräch. Auch in diesem Jahr starten wieder Freiwillige aus unserer Diözese ins Heilige Land und in andere Länder. Wenn auch du Interesse hast, mal ein Jahr im Ausland zu verbringen oder dich weltkirchlich zu vernetzen, finden sich alle weitere Informationen und Links im Begleittext zu diesem Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht begegnen wir uns wieder zu Themen über Gott und die Welt. Auf Wiedersehen, Ihre Aydin Plachter von Missio.
Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.